Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.
Hallo da draußen und herzlich willkommen zu Ausgabe 77 von Hackmans MMA Show auf meinsportpodcast.de. Es gab eine kleine Abstimmung via Social Media und die Ergebnisse sind durchaus spannend. Ihr wollt längere Podcasts, ihr wollt einen festen Wochentag, also die Abstimmung ergab übrigens, dass es Dienstag geworden ist, und ihr wollt wieder mehr Gäste, und deswegen werde ich heute in Episode 77 mit der Bellator-Kämpferin Mandy Böhm quatschen. Also hallo Mandy, wie geht's dir?
Einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Mir geht's hervorragend. Ich freue mich, das dritte Mal zu Gast in deiner Sendung zu sein.
Da kannst du dich glücklich schätzen. Und ich mich noch glücklicher, ja, weil du bist ja hier, ne?
Ja, das bedeutet doch, ich habe bleibenden Eindruck hinterlassen bei dir. Und wenn das kein gutes Zeichen ist, dann weiß ich auch nicht.
Ja, das hast du auf jeden Fall. Du bist derzeit in den Niederlanden, hast du mir erzählt, vorher so off-air sozusagen. Was machst du denn da?
Ja, also ich trainiere im Hölzkin Boxing Gym und schmiede aus meinen Händen Waffen. Also da wird der Boxtrainer ist einfach erste Sahne, phänomenal, wirklich Weltklasse. Der passt so gut zu mir und zu meinem Mann übrigens auch. Also wir sind sehr, sehr zufrieden. Heute haben wir direkt zwei Einheiten durchgeschossen. Und blicken zuversichtlich in die Zukunft, dass da noch einiges an Luft nach oben ist und ihr euch darauf freuen könnt, wenn wir endlich wieder das Oktagon betreten.
Sehr, sehr gut. Grüße übrigens an den Mann, ne? Der muss auch mal hier im Podcast vorbeischauen. Also ihr seid am Bombenbasteln in den Niederlanden. Was gibt's sonst so Neues bei dir? Ich nehme an, du bist schon Millionärin.
Ja, schön wär's. Leider nein. Aber ja, ich bin natürlich die Millionärin der Glücksgefühle und schönen Erinnerungen. Also, so was will man mehr? Und was gibt es noch Neues? Ich bin in einer der Top 5 Contender für den Bellator-Gürtel. Also, wenn das mal nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht, was geil sein soll.
Ja, Bellator führt jetzt Rankings ein. Ich habe es gelesen und ich finde das interessant. Du bestimmt auch, denn wir wissen alle, dass die Rankings von Medienvertretern erstellt werden und dabei spielt natürlich auch Social Media eine Rolle. Was denkst du über die neuen Rankings? Wie kann man dich unterstützen? Und am wichtigsten, wo stehst du denn in deinen Augen?
Also, ich fand das ganz interessant. Ich habe dann, da es ja bei Social Media reingekommen ist, habe ich mir dann mal angeschaut, was die Leute so kommentieren und schreiben. Und da fand ich einen Beitrag ganz interessant, und zwar den auf Twitter von irgendjemandem, schlag mich nicht tot, ich weiß nicht, wie er heißt, der meinte, Lara hätte schon eine Chance gehabt, hat verloren gegen die ehemalige Championess. Dann haben wir Denise Kielholz, auch eine Europäerin, auch eine Holländerin. Mhm. Gegen die hätte ich nichts, aber die Leute waren der Meinung, dass sie noch nicht das Level erreicht hat, um den Gürtel zu kämpfen, und haben dann vorgeschlagen, dass es ein Contender-Fight zwischen mir und Liz Camouche sein soll und die Gewinnerin aus diesem Battle soll dann um den Gürtel kämpfen. Und ja, ich sehe mich da auch. Ich sehe mich da in diesen Top 5 und ich bin bereit, auch jede von denen zu nehmen.
Ich habe da vor einigen Monaten schon mal mit dir drüber gequatscht. Also dieses Liz Camouche-Matchup war ja mal angedacht, ne? Now or never.
Ja, was soll ich dir sagen? Ich glaube, das wäre auch schon längst zustande gekommen, wenn wir nicht mitten in der Pandemie stecken würden und es möglich wäre, das amerikanische Konsulat aufzusuchen, aber die sind geschlossen.
Ach, da war ja was. Da gibt es ja so eine Pandemie, ne? Also
ja, leider, leider.
Aber es wird besser. Es wird besser. Ich denke immer positiv, immer nach vorne, immer beat yesterday. Glaube auch, dass du da bald deine Chance bekommen wirst. Ich bin mir sehr, sehr sicher. Ich habe da ein gutes Gefühl, Mandy.
Ich habe auch ein gutes Gefühl. Also ich nutze die Zeit jetzt einfach, um wirklich die Waffen zu schleifen, zu schärfen und zu verfeinern, und möchte einfach dann auch wirklich, für mich ist es halt immer wichtig, eine gute Performance hinzulegen. Und ich möchte einfach zeigen, dass ich mich steigere von Kampf zu Kampf, die Professionalität, das technische Level nach oben geht. Und was soll's? Also die Zeit bringt einfach nur mehr Zeit, um zu schleifen. Deshalb, ich mache mal das Beste aus allem und ich denke immer, alles zum richtigen Zeitpunkt. Also wenn es für mich bestimmt ist zu kämpfen, dann werde ich kämpfen, komme was wolle.
Wenn dir das Leben Hühnchenkacke serviert, dann musst du Salat mit Hühnchenfleisch draus machen. So sag ich immer.
Ne? Ja, so in der Art, genau.
Bevor wir über die Fight Night Blades gegen Louis sprechen, gibt es eine große Ankündigung. Und zwar wirst du demnächst an meiner Seite zu hören sein. Wir beide kommentieren nämlich zusammen mit Elias Stefanescu UFC 259 live auf The Zone. Da gleich mal die logische Frage, bist du denn schon aufgeregt?
Selbstverständlich bin ich aufgeregt. Also ich bin immer aufgeregt, wenn ich etwas zum ersten Mal tue, aber ich freue mich natürlich genauso sehr, wie ich auch aufgeregt bin. Das wird geil, weil ich glaube, das ist eine der besten Karten, die wir dieses Jahr zu sehen bekommen. Ich freue mich. Also das Jahr, ein Kracher jagt den anderen in der Main Card. Unfassbar. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja, und ich hoffe, die Zuhörer dann auch.
Drei Titelkämpfe. Jan Blachowicz gegen Israel Adesanya. Also das ist ja ein Aufeinandertreffen zweier Champions. Ne? Easy Champion im Mittelgewicht. Yes. Polish Power Champion im Light Heavyweight. Wer macht's denn? Was denkst du? Sehen wir den nächsten Champ?
Ich hoffe es doch. Ich bin doch ein riesen Adesanya-Fan.
Cool. Also Federgewicht der Frauen, mal wieder, ne, geht es da um den Titel. Ne? Amanda Nunes gegen Megan Anderson, also da lehne ich mich jetzt schon mal aus dem Fenster. Das wird eine klare Sache für Amanda Nunes, glaube ich.
Sehe ich auch so, also bin ich voll bei dir. Gegen diese Frau ist einfach noch kein Kraut gewachsen. Ich bin gespannt, ist ein guter Fight. Also sie ist auch eine starke Frau, gar keine Frage. Aber Amanda Nunes ist einfach drei Level zu hoch.
Ja, die ist zu krass, das finde ich auch. Also ja. Vor kurzem wurde ich mal gefragt, welche Champions aktuell sind denn auch am Ende des Jahres noch Champions? Und ich habe gesagt, Usman und Nunes. Alle anderen halte ich eigentlich für schlagbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber bei Usman nach der letzten Performance jetzt, also da war bei mir Sack zu und Amanda Nunes ist sowieso zu heftig, also in beiden Gewichtsklassen.
Ja, sehe ich auch krass. So, also die ist da unantastbar im Moment.
Genau, dann haben wir noch,
sehe ich ähnlich.
Dann haben wir noch Petr Yan gegen Aljamain Sterling im Bantamgewicht. Das wird super spannend, glaube ich. Super, super spannend.
Aber ich halte sehr, sehr viel von Petr Yan. Ja. Der ist ein krasser Typ. Der ist auch wirklich, er liebt das mehr als alles andere auf diesem Planeten.
Aber der Funkmaster ist super, super vielseitig. Also das Ground Game ist mega. Der ist ein krasser Athlet. Striking wird immer besser. Also Aljamain Sterling ist eine Handvoll für jeden. Aber Yan natürlich. Du Hammer, also das wird, also
es ist ein geiler Kampf, also es ist ein Kampf, den ich sehen will und ein Kampf, der auch spannend sein kann und da meiner Meinung nach sein wird.
Ja. Ja, dann hast du noch Islam Makhachev gegen Drew Dober. Dober für mich so das Dark Horse in der Division, der ist ja nicht mal gerankt. Das muss man sich mal vorstellen. Wie krank ist bitte, dass UFC Leichtgewicht besitzt, ne? Wenn du einen Typen wie Drew Dober nicht mal in der Top 15 hast. Das ist einfach nur sick.
Ja, absolut. Also er ist ein heftiger Typ, hat auch gegen unseren deutschen Nick Heimer gekämpft, ganz soweit genau. Ich weiß.
Die sind ja, glaube ich, auch
verwandt. Hat er nicht verwandt. Auch gegen Nasrat gekämpft?
Ich glaube schon, aber die sind ja auch verwandt, der Nick Heimer. Und er hat nicht Drew Dober irgendwie die Schwester von Nick Heimer geheiratet?
Oder? Ja, aber ich glaube, die sind inzwischen auch schon wieder getrennt.
Das wusste ich nicht.
Ja, frag mich, ne? Also,
ja, da habe ich wieder was gelernt. Die
Details,
ne?
Habe ich immer auf dem Schirm.
Again what learned, wie der Lothar Matthäus sagen würde. Ne? Ja, und abschließend noch ganz genau, ich hätte es fast vergessen, Alexander Rakic gegen Thiago Santos. Ich habe gerade eben, bevor wir jetzt miteinander auf die Leitung gegangen sind, mit dem Manager von Alexander Rakic noch geschrieben. Der wird auch jetzt bald mal im Podcast hier zu Gast sein. Vielleicht können wir ja über einen Sieg reden. Was denkst du? Schlägt da
mal. Ich hoffe es doch.
Schlägt da mal Hetta?
Ja, schlägt da. Da lehne ich mich mal weit aus dem Fenster und sage, yo. Also, so wie er spricht, so selbstbewusst wie er ist. Und da werde ich die Fahnen für Rakic hochhalten und hoffe, dass er den Sieg nach Hause bringt.
Naja, ich bin gespannt. Also ich möchte
auf Was jeden denkst
Fall,
du?
Ich sag mal, bei Thiago Santos weiß ich nicht, wo er steht. Also ich weiß nicht, dieser letzte Kampf, da kam er mir nicht so wie er selbst vor. Wirkt er zögerlich und ich meine, er hat sich ja beide Knie zerschossen gegen John Jones. Das ist ja kann dir selbst sagen, ich hatte selbst zwei Kreuzbandrisse, da bist du immer ein bisschen gehemmt, da weißt du nicht, wo stehe ich, und du hast einfach diese Momente, wo du sonst nicht nachgedacht hast, bei denen du plötzlich zu spekulieren anfängst. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Bei Thiago
Ja.
Santos, er ist jetzt auch so Mitte 30, kann man
Ja,
schlecht
entweder er
sagen.
ist in seiner Prime oder es geht bergab.
Ganz genau, das Gefühl habe ich bei ihm. Entweder das war jetzt so ein Ausrutscher, ich meine, aber ja, es ist ihm auch so an der Spitze, da darfst du dir nicht so viele schwache Momente erlauben, sonst bist du einfach weg. Also wenn Thiago Santos hier nochmal verliert, dann ist er ganz weit weg vom Titelgeschehen mit 36, 37, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie alt er ist. Ich glaube, dann hat er im Titelrennen nichts mehr zu suchen. Also das wird so ein Make-or-Break-Fight
Ja,
und
dann ist es vorbei für ihn. Also wenn er sich da jetzt ins Aus katapultiert, sehe ich kein Land mehr für ihn.
ja, das, was ich total faszinierend fand, also in dem Kampf gegen Glover Teixeira, Thiago Santos ist ja auf dem Papier BJJ Black Belt. Und ich glaube, das ist ein
Ja.
Thema, über das werden wir heute auch nochmal sprechen, bei dem Kunizkaya-Kampf. Und auch bei anderen Kämpfen auf der Karte am vergangenen Wochenende ist mir das ganz stark aufgefallen. Leute haben einen Black Belt und haben aber überhaupt keine Chance, wenn die auf dem Rücken liegen. Also machen sehr
Black
viele.
Belt ist nicht gleich Black Belt,
Ganz
ne?
genau,
Also du
auf das
musst
will
ja
ich
auch noch.
raus. Und wenn du sagst, Thiago Santos, rundenlang liegt er mit beiden Schultern auf dem Boden. Ich meine, was lernt man als erstes irgendwie? Du darfst dich nicht platt machen lassen,
Ja,
ne? Nicht,
genau
nicht.
das Gleiche habe ich gedacht, auch als ich den Kampf der Damen angeguckt habe, wo ich mir einfach dachte, Alter, die Frau ist so eine erfahrene, also Kunitskaya oder wie die gute Frau heißt, so eine erfahrene Frau, wo ich mir dann einfach denke, ey, du hast verpennt, wie das kleine einmal eins der BJJ-Basics zu lernen. Also Vollkatastrophe. Irgendwie schon mal was von einem Sweep gehört oder vielleicht nicht platt mit dem Rücken und Beinen, Schultern, Hüfte flach auf den Boden legen und
Ja, ganz
warten.
genau. Also Niederschnitzel machen, hat mein Trainer immer gesagt. Ne, Schulter hoch, Hüfte arbeiten, auf keinen Fall platt machen
Ja.
lassen. Und das war bei Thiago Santos rundenlang gegen Glover Teixeira. Und da frage ich mich, war es Cardio? Keine Ahnung, war er irgendwie überfordert mit der Situation nach dem Comeback? Was ist da los? Da ist irgendwas. Also
Also
das kann doch nicht
ich
sein.
glaube, aber Technik hat man oder hat man nicht? Also ganz ehrlich, da kannst du mich auch 5 Jahre aus dem Ring nehmen. Ja, okay, ich meine, ich weiß ja nicht, ob die Leute komplett aufhören zu trainieren. Aber ich bitte dich, Mann, du weißt doch, dass du dich da nicht platt wie eine Flunder auf den Boden legen kannst und erst recht nicht in einem UFC-Oktagon.
Das war mein Gedanke und der Kampf war sowas von Einbahnstraße und eindeutig. Deswegen sehe ich es mal positiv für Rakic, weil also wenn Thiago Santos diese Form gegen Rakic bringt, hat er keine Chance und Rakic hat hier die Chance, einen großen Namen zu besiegen. Denn
Und er ist halt auch übertrieben motiviert, ne? Also
voll.
sein Kopf scheint an der richtigen Stelle zu sein, um genau diesen Step jetzt in die richtige Richtung zu machen. Also
Absolut.
ich freue mich.
Absolut. Ich freue mich auch. Und ja, gleich sprechen wir tatsächlich über die zurückliegende Fight Night. Blaides gegen Luis Hesi. Sie fanden statt in Las Vegas, Nevada, im UFC Apex. Also bleibt gleich dran. Mandy Böhm ist hier. Der Hackmann ist gut gelaunt. Es ist sehr spät abends bei uns. Es ist Montag, 22:30 Uhr. Aber wir sind volle Kanne motiviert. Und gleich sprechen wir ein bisschen über die Kämpfe vom vergangenen Wochenende hier bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker!
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizza-Paradies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza-Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Weiter geht's bei Hackmanns MMA-Show auf meinsportpodcast.de. Mandy Monster Böhm heute zu Gast, ihres Zeichens Bellator-Star. Und ja, die Leute, die Stars werden wollen, haben auf den Prelims gekämpft. Und da sind mir ein paar Dinge aufgefallen. Also ich möchte nicht zu sehr auf die Prelims eingehen, denn wir haben 6 Kämpfe auf der Maincard. Aber zum Beispiel der Bruder von Firas Sahabi feiert da seinen ersten Sieg. Ayman Sahabi gewinnt per K.O. und das war ein krachender K.O. Also ich glaube, von dem werden wir noch einiges sehen in der Zukunft. Das hat mich sehr positiv gestimmt. Und dann, ja, Kuriositätenkabinett. Chaz Kelly gewinnt, weil Jamal Emmers Backstage zusammenbricht. Also diese Gewichtmacherei, das Thema schneiden wir noch schnell an, weil es ja eh zu diesen Prelims passt. Da habe ich noch ein Thema auf der Prelim-Card. Rafael Alves hat das Gewicht um 11,5 Pfund verfehlt. Leute, 195 Pfund Off-Season, wollte ins Federgewicht, für alle, die es nicht wissen, das sind 145 Pfund, also 50 Pfund Cutten. Alter Schwede, also wie zur Hölle will man 66 Kilo wiegen, wenn man, was sind das, 90 Kilo, 195 sind ungefähr 90 Kilo, würde ich sagen. Also 70 sind da ja schon eine Aufgabe. Wenn du ins Leichtgewicht willst, das ist ja schon eine Aufgabe von 90 auf 70, also holla die Waldfee, aber nicht
ja,
mal...
Ja, absolut unrealistisch und kläglich versagt.
Ja, und nicht mal das hätte er geschafft, Mandy, die 157,5, ja. Das hätte ja nicht mal fürs Leichtgewicht gereicht. Ich meine, also ich bin so weit, ich weiß nicht, wie du darüber denkst, sag mir gerne deine Meinung, aber ich bin so weit, dass ich sage... Leute, die UFC muss das regeln. Da bringt sich irgendwann noch einer um oder einer hat schwere gesundheitliche Schäden, was weiß ich.
Das regelt die UFC aber, ne? Also es ist nicht so, dass es da kein Reglement gibt. Ganz ehrlich, also ich weiß nicht, was bei dem Typen los war. Ich weiß auch nicht, was er sich dabei gedacht hat. Es war ja abzusehen, dass er das Gewicht auf gar keinen Fall und zu 99,9% nicht schaffen wird. Also diese 0,1% wären ein Zauberspruch von Bibi Blocksberg vielleicht gewesen.
Hex.
Also auch, ich glaube, du darfst, also es gibt da irgendeinen prozentualen Anteil, ich bin keine UFC-Kämpferin, ich weiß es also nicht ganz genau, aber da, ich meine, du darfst da auch nur einen gewissen prozentualen Anteil von deinem eigenen Körpergewicht cutten und auch später nicht wieder draufpacken. Also, weiß ich nicht.
Auf jeden Fall muss da was passieren. Also, das kann ja wohl nicht sein Ernst sein. Ich meine, 20 Kilo zu cutten, really?
Das ist so unverschämt auch einfach dem...
dem Gegner gegenüber, ja, ne?
Dem Gegner gegenüber, total. Ich wäre so angepisst gewesen, wenn ich nicht kämpfen kann, ich alles investiert habe, Gewicht gemacht habe. Also, Gewicht machen ist einfach die Hölle, ne? Auch wenn du nur 4-5 Kilo machst. Und dann... kommt er so kappendreist und schafft noch nicht mal das Leichtgewicht, also das ist schon eine Hausnummer.
Nee, das geht nicht, das muss besser werden, also ich habe wirklich das Gefühl, dass da deutliche Regularien her müssen oder Hydrationstests oder Off-Season-Tests, keine Ahnung, vielleicht auch da nochmal eine Ausgabe drüber machen, gerade zu meinem Hinterkopf, so Weight-Cutting, immer wieder mal so ein Thema hier, das mich interessiert, aber wir kommen jetzt zur Fight Night, tatsächlich Blaydes gegen Lewis im UFC Apex in Las Vegas, Nevada, fand das statt, auch wieder in dem kleinen Cage mit 25 Fuß anstatt 30 Fuß, das war mal ein Faktor, mal war es kein Faktor in meinen Augen, bei anderen Kämpfen wiederum, egal, im Hauptkampf gab es Derrick Lewis, der mich total von den Socken gehauen hat, also für mich bester Sieg seiner Karriere, kannst du mir gleich deine Meinung sagen, für mich auch stärkster Puncher neben Ngannou im Heavyweight, 12 UFC-KOs jetzt, also Nummer 1 zusammen mit Vitor Belfort, in der Schwergewichtsdivision ist er absolut die Nummer 1 in der ewigen Bestenliste, hat dann einen Rekord aufgestellt, beziehungsweise noch verbessert und ich finde ja, der Typ bringt ja immer die gleichen Fähigkeiten. Aber er ist geduldiger geworden, routinierter, smarter, wirkt kalkulierter und hat da ganz, ganz schön auf seine Chance gewartet. Der wusste, das ist nicht so ein Typ wie DC. Also ich weiß nicht, den Kampf gegen DC wirst du wahrscheinlich noch in Erinnerung haben, da hatte ja Derrick Lewis keine Chance. Aber man muss ja auch sagen, dieses Mal war es ein Gegner in Curtis Blaydes, der setzt ja seine Takedowns anders an. Der kommt ja wie ein Zug, schießt für den Double Leg oder den Single und ja, da hat er auf die Chance gewartet.
Abschießen.
Genau. Der hat auf die Chance gewartet und hat ihn wirklich abgeschossen. Manche denken ja, das ist ein Lucky Punch. Natürlich gehört immer Glück dazu, aber das ist kein Lucky Punch, Leute.
Nee, also das sah auch nicht nach einem Lucky Punch aus. Das sah aus, als ob er genau daraufhin trainiert hat.
Ganz genau.
Also ich fand den Wahnsinn. Ich finde, der hat auch eine ganz, ganz andere Ausstrahlung wie viele andere Kämpfer im Oktagon. Also ich weiß nicht, was seine Motivation ist oder sein Mindset, aber er wirkt auch so ein bisschen wie der kleine, dicke Junge in der Schule, der immer sagt, so, hört auf, mich zu ärgern, hört auf, mich zu ärgern. Und dann rastet er einmal aus und die Leute fliegen. Nee, also Wahnsinn, beeindruckend. Auch, ich weiß nicht, wie viele Hände hat er geschlagen in der ganzen Zeit? Nicht viele.
Ganz
Aber wenn er
wenig.
schlägt, dann trifft er, ne? Also
Ganz
Wahnsinn,
wenig.
mit was für einer Geduld der da an die Sachen rangegangen ist. Und das war einer der heftigsten Knockouts, die ich gesehen habe.
Also wenn ein Typ mit 120 Kilo steif wie ein Brett zu Boden geht, dann will das
Boah.
was heißen. Also
Auf
ja,
jeden
ich
Fall.
finde ja Derrick Lewis mega unterhaltsam. Also der hat ja diesen Kultstatus auch unter den Kampfsportfans. Seine Instagram-Postings und die Interviews nach den Kämpfen, die sind immer witzig. Im Oktagon versteht er allerdings keinen Spaß. Also hat er auf seine Chance gewartet, hat den Blade da abgeschossen. Und ich glaube auch, das kann man ein Stück weit auf die professionellere Vorbereitung zurückführen. Also der verbringt ja jetzt mehr Zeit im Kraftraum, hat einen neuen Strength and Conditioning Coach, hat viel mehr Energie als noch zu Beginn der Karriere, kann auch in den späten Runden noch Leute weghauen. Das hat man ja zum Beispiel auch gegen Volkov gesehen. Und ich weiß ja nicht, wie es weitergehen soll für ihn, aber ich meine, John Jones ist ein Name jetzt im Schwergewicht, der hochkommt.
Why not?
Warum
Why
nicht?
not? Also das ist ja, was ich an Athleten einfach liebe oder an Kämpfern liebe, wenn man bei denen einfach eine Kurve sieht, wo man sagt, yo, guck mal, da verändert sich was, der wird besser. Das mag ich an Kämpfern und deshalb sei ihm gegönnt.
Ja, vielleicht auch ein zweiter Kampf gegen Francis. Ich meine, der erste Kampf war ein Stinker. Vielleicht kriegen wir das nochmal in geil hin.
Ja, warum nicht?
Ja, Stipe ist an der Spitze der Division. Ja, spannend, spannend, spannend. Also, Curtis Blaydes hat ja auch eine ganz interessante Bilanz. Drei Niederlagen stehen da jetzt: zweimal gegen Ngannou, einmal gegen Lewis. Hat er ein Problem mit richtig krassen Powerpunchern?
Also ich glaube, jeder hat ein Problem mit richtig krassen
Satz
Powerpunchern.
des
Also
Abends.
echt. Also von denen will ich auch keine gelangt bekommen. Ich glaube einfach, da schlägt eine Gewalt ein und sein Stil ist einfach dazu prädestiniert, K.O. zu gehen gegen solche Typen.
Bester Satz ever. Jeder hat ein Problem mit Powerpunchern.
Ja.
Hätte ich auch wissen sollen, ne? Ja, die Stoppages noch in meinem Kopf. Die war ein bisschen spät von Herb Dean. Also, ich meine, was muss er noch sehen bei dem Kampf?
Ja, ich meine, bei dem Kampf, okay. Na, das waren ja nur zwei Schläge mehr, aber
Aber
welcher Kampf waren
von
das?
Derrick Lewis zwei Schläge bekommen oder nicht bekommen, das ist so,
Ja,
als
gar
ob
keine
Weihnachten
Frage,
einmal
auch wenn
ausfällt
K.O.
oder einmal
ist
nicht,
so
ne?
heftig. Na, gar kein Thema. Also da bin ich voll bei dir. Herb Dean ist so, ich weiß auch nicht, was mit dem Moment los ist. ich habe da so ein witziges Meme gesehen zu.
Ja, du hast mir
Was
geschickt
noch,
heute.
was
Ich habe
noch?
so
Ja,
gelacht. Ich habe so
Wahnsinn.
gelacht.
Aber da war noch ein Kampf auf der Karte, wo ich auch dachte, so Alter, wie viel, wer war denn das? Olenik oder so? Wie heißt der Typ?
Oleinik gegen Chris Dawkins war auch ziemlich
Alter,
heftig,
da
ja.
dachte ich auch so, ey, geht mal dazwischen, was ist denn da los?
So, hat ihm jetzt
Der Mann
20
will nicht mehr
Dubletten
kämpfen.
eingeschenkt, ne? Jetzt reicht's dann.
Boah.
Also, das war
Ja.
auch nicht so schön, ja. Ja, Curtis Blaydes hat ja den Rekord für Takedowns in der UFC-Schwergewichtsdivision. Und ich muss nochmal dieses Thema DC. Man hat bei DC gegen Derrick Lewis gesehen. DC ist ja einer, der macht dieses Chain Wrestling. Der bindet dich irgendwie am Zaun oder irgendwo,
Ja.
bodylockt dich, greift dann für ein Single, für ein High Crotch. Der geht ja so
Ja.
stufenweise vor sich. Das ist ja keiner, der dich
Genau.
überrennt.
Das ist ja so richtig MMA-mäßig, meiner Meinung nach.
Ganz
Also
genau.
da auch wirklich die Cage-Wand ausnutzen und dann arbeiten. Und DC ist halt einfach auch gut im Oberkörperring, ne? Also er shootet nicht so tief, was halt immer super gefährlich ist, sondern er holt sich das. Er erarbeitet sich die Takedowns so Schritt für Schritt.
Und da sehe ich tatsächlich das Kryptonit für Curtis Blaydes, wenn er weiter nach oben kommen will. Der wäre ja jetzt kurz vor der Titelchance gestanden, ist er jetzt auf jeden Fall mal
Ja.
nicht mehr. Aber gegen Leute wie Ngannou oder Lewis, wenn du da reinschießt, dann ist halt diese, wie soll ich sagen, dieser Margin for Error, also diese Fehlertoleranz, die ist sehr, sehr klein. Weil wenn du da unbeherrscht reinstürmst und den Ass-Grinder machst, dann.
Ich glaube, das war aber auch der zweite Takedown, den er so tief reingeshootet hat.
Ja.
bei ihm. Und beim ersten Mal war auch schon so, mach das besser nicht, mein Freund. Und dann macht er das wieder und keine Ahnung, wenn ich gegen so einen Typen kämpfe, der so in die Beine shootet, das Einzige, was ich übe, sind Knie- und Aufwärtshaken.
Ja, ja, es ist absolut logisch und gegen Derrick Lewis ist das halt auch...
Ja, und wenn du Blades bist, dann musst du dir einfach mal überlegen, vielleicht fahre ich eine andere Strategie, als irgendwie so tief in die Beine zu shooten.
Wobei, ich muss sagen, ich sehe ja immer das Positive und ich man kann immer verlieren in so einem Kampf.
Auf jeden Fall.
Was mir sehr gut gefallen hat bei ihm war, dass er im Stand wirklich besser geworden ist. Also er hat besser gejabbt und hat auch wirklich Derrick Lewis mal schön gestellt in der ersten Runde. Man sagt
hat
ja, dass
mir richtig gut gefallen.
Sehr gut, wirklich gut ausgesehen.
Hat er, ja, ohne Frage.
Er war echt gut und ich glaube auch, dass er das ganz bewusst trainiert hat, weil gegen Volkov hat man gesehen, dass er am Ende ja fast verreckt wäre, wenn der 5 Runden ringen muss. Das ist ein Riesenkerl mit 120 Kilo. Der wäre echt fast hops gegangen. Der konnte ja kaum noch sprechen im Post-Fight-Interview. Ich glaube, deswegen wollte er auch ein bisschen länger stehen bleiben dieses Mal, weil es ja auch ein 5-Runden-Kampf war potenziell mal. Aber komischerweise, mit seiner Stärke geht er dann unter. Ne? Versucht einen Takedown und frisst den Uppercut und dann ist aus dem aus.
Ja, so ist das. Also man unterschätzt, glaube ich, auch immer so diesen Energieaufwand und wie wichtig das ist, mit seiner Energie anständig zu haushalten, vor allem, wenn man 5 Runden gehen muss.
Ja.
Oder 5 Runden eventuell gehen könnte.
Ja, Jel Sonnen hat mal in seinem Podcast gesagt, 5 Runden MMA-Kämpfe und 3 Runden MMA-Kämpfe, das ist eine unterschiedliche Sportart. Das Training ist anders.
Auf jeden Fall.
Das Pacing ist anders und du musst einfach ganz anders mit den Kräften haushalten, wie du sagst. Ne? Du kannst ja nicht in den ersten 2 Runden mega viel rausschießen und dann noch eine überstehen, so gerade noch. Du hast halt dann noch 3 vor dir. Und das
ja,
wird dann
nicht kann man sich so wie beim Boxen vorstellen. Ne? Die fangen ja auch immer locker flockig an in den ersten Runden und dann wird's härter.
Ja.
Also da muss man wirklich gucken, dass man nicht alles schon wegschießt, aber auch nicht irgendwie zu verpennt ist und die Chance nicht wahrnimmt, wenn man den Sack zumachen kann.
Ja, im Co-Main-Event gab es dann einen sehr seltsamen Kampf in meinen Augen. Also nicht, dass der Kampf nicht gut gewesen wäre, aber da habe ich ganz viele Fragezeichen bei diesem Kampf. Also Jana Kunitskaya gewinnt den Kampf. Wir haben ja beide vorher auf WhatsApp auch nochmal geschrieben und du hattest es so wie ich. Also ich habe tatsächlich auch den Kampf gegen sie gewertet, weil ich fand, dass ihre Gegnerin Caitlin Vieira die ganze Zeit entschieden hat, wo der Kampf stattfindet.
Und also, sie hat auch permanent attackiert. Sie war sie hat ja, die war zwar in der Rückenlage, aber die hat permanent von der Rückenlage attackiert. Und Jana hatte wirklich Schwierigkeiten, das auch alles zu verteidigen. Und auch in der Top-Position war sie sehr dominant. Also da haben wir wieder das Problem, ne, überlass niemals den Punktrichtern die Entscheidung.
Ganz genau.
Weil wenn du dir auch die Unified Rules anguckst, wie gepunktet wird, dann ist es gar kein Problem, wenn du auf deinem Rücken liegst. Es geht nicht mehr nur um eine dominante Position, sondern wenn du zum Beispiel Top-Position hast bei mir, aber ich dich von meiner Guard aus die ganze Zeit attackiere und du dann damit beschäftigt bist zu verteidigen, bin ich diejenige, die den Kampf bestimmt und deshalb musstest du den eigentlich auch für mich punkten. Früher war das mal anders in dem Unified Rules. Da hast du einen Takedown gemacht und dir die Runde geholt.
Ja. Ja, man muss auch sagen, oberstes Bewertungskriterium ist halt nach wie vor Effective Striking und deswegen auch keine Kritik, nicht falsch verstehen, keine Kritik an den Kampfrichtern, das kann man schon so sehen, wie der Kampf gewertet wurde. Also Jana Kunitskaya hat ja viel mehr geschlagen und hat auch viel mehr Schaden gemacht mit ihren Schlägen.
Ja,
und
in der letzten Runde, also die erste Runde war für mich ganz klar bei der Grapplerin, ich weiß nicht, wie die heißt.
Caitlin Vieira.
Ich hab's nicht so mit nach. Ja, ich habe die erste Runde ganz klar bei ihr gesehen. Die zweite Runde war so für mich ein knappes Ding. So hätte man der einen geben können, aber auch der anderen. Okay, und dann in der dritten Runde hat Jana ganz am Ende wirklich Schaden angerichtet. Da, aber deshalb die ganze Runde zu geben, fand ich irgendwie auch, weiß ich nicht. Wenn ich gepunktet hätte, hätte sie nicht. Ja, ist schwierig. Ich meine, Damage auf jeden Fall. Damage ist das höchste Kriterium. Aber keine Ahnung, dann Grappling zählt anscheinend überhaupt nicht und effektives Grappling und auch aggressives Grappling, also nicht nur verteidigen, sondern attackieren.
Ich versuche das ja immer so ein bisschen moralisch vor mir recht zu fertigen und ich sage, Caitlin Vieira hat das Gewicht verpasst, deswegen sage ich, okay, Jana Kunitskaya, das hast du dir verdient. Ich meine, wer sein Gewicht nicht macht, das haben wir ja vorher schon mal gesagt, der hat vielleicht dann auch so ein bisschen diesen Unsympathie-Negativ-Modus.
Aber da muss ich echt sagen, da haben Frauen... Ey, ganz ehrlich, das ist bei Frauen nochmal ein ganz anderes Ding als bei Männern. Ne?
Also, natürlich, hormonell und so weiter. Ne?
Das ist viel, viel schwieriger, weil du musst einfach gestresst sein. Dein Hormonhaushalt ändert sich ein Tacken einfach nur in die falsche Richtung. Und da kannst du vorher so straight diätet haben und so diszipliniert gewesen sein, dass du trotzdem anfängst zu strugglen, um dein Gewicht zu schaffen.
Ja, bei Caitlin Vieira ist mir auch ein bisschen, die war super austrainiert, wie immer, aber sie hatte ein bisschen mehr Wassereinlagerungen als sonst.
Ja.
Ich glaube, ist das Wasser nicht losgeworden, wenn man mit meinem amateurhaften Auge das so beurteilen kann.
Ja, vor allem dürfen ja auch nicht auf irgendwelche Hilfsmittel zurückgreifen.
Ganz
ne?
genau.
Und dann wird es schwierig.
Man hat gesehen, was sie ausmacht. Also Judo-Schwarzgurt, Jiu-Jitsu-Schwarzgurt.
Ja, die Takedowns waren ja wohl wunderschön.
Also ja, super, super. Also,
traumhaft.
Ich meine, die hat.
Ich halte viel von der guten Frau.
Die hat im Alter von 12 Jahren mit BJJ angefangen und dann kam Judo dazu. Dann war die auch nochmal nationale Meisterin ganz nebenher im Ringen. Also Grappling ist die schon gut aufgestellt, glaube ich. Was soll man sagen? Ich glaube, gefühlt waren es halt nur 20 oder 30 Strikes. Ich habe jetzt keine genauen Zahlen im Kopf. Das ist jetzt zum Verhängnis geworden. Kunitskaya, glaube ich, hat über 200 Mal geschlagen und die meisten Judges sind halt Boxing-Judges. Und wenn du da.
Ist halt so.
Ist halt einfach so, ne? Das habe ich nicht hier erfunden. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, das hat es dann auch vielleicht ein bisschen ausgemacht. Da haben wir übrigens auch wieder Thiago Santos, ne? Der Lebensgefährte und Trainingspartner von Jana Kunitskaya ist ja auch Thiago Santos, also einer der besten Kämpfer in meinen Augen im UFC-Halbschwergewicht.
Und der die ganze Zeit gerufen hat, Heavy Hips, Heavy Hips, Heavy Hips. Und ich denke so, hä?
Ja, obwohl...
Du sitzt doch da in der Guard.
Obwohl er derjenige war, der das ein bisschen verkackt hat gegen Glover Teixeira, fand ich auch ganz witzig irgendwie.
Ja, haben beide das gleiche Grappling.
Wobei man trotzdem sagen muss, ich bin ein Riesenfan von Kunitskaya, ja? Weil... Die ein, ja, ich finde, sie ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Also ich höre die Interviews sehr gerne. Ich finde auch Santos einen super spannenden Typen und auch ein Wahnsinnskämpfer, weil der halt auch Kämpfe beenden will. Und ich glaube auch Kunitskaya, ich unterstelle ihr das einfach mal, die wollte den Kampf beenden. Die wollte Schaden machen, die wollte zum Kopf schlagen. Sie kam selten in die Position dazu, hat aber auch die Fähigkeiten. War ja auch russische Meisterin im Thai-Boxen, war russische Meisterin im Taekwondo.
Also ich war überhaupt nicht begeistert von ihrem Striking, gar nicht. Also ich bin überhaupt gar kein Fan von ihr und kein Hate. So, ich respektiere sie natürlich als Sportlerin und sie hatte auch echt schon einen langen Weg in der UFC hinter sich und auch wirklich viel erreicht, aber ich bin gar kein Fan von ihr, überhaupt nicht.
Du, finde ich auch gut, wenn man mal andere Meinung hat. Ne? Ich sage hier meine ehrliche Meinung und ich finde halt die Lebensgeschichte von ihr irgendwie ganz cool. Also die macht
ja, kenne ich nicht.
Macht irgendwie, seit sie 4 ist Sport, also Mutter war... Erzähle ich jetzt einfach mal kurz, kleiner Ausflug. Mutter war Kunstturnerin, also Profi-Kunstturnerin. Vater war Profi-Skirennfahrer. Und sie hat natürlich alle Sportarten irgendwie gemacht, von Ballett bis Ballsportarten, ist dann mein Kampfsport hängen geblieben. Wollte vor, ja, ich meine, wie lange ist das hier? 8, 9 Jahren ihre Karriere eigentlich beenden, hatte einen Sohn bekommen. Adam, glaube ich, heißt der. Adam Kunitska, habe ich irgendwo mal gelesen, glaube ich. Und wollte dann ihre Karriere beenden und ist dann aber, als der Sohn so 2, 3 Jahre alt war, wieder zurückgekommen, hat wieder Lust bekommen. Und hat einen richtig guten Run hingelegt in der UFC.
Ja.
Und das sind irgendwie so Geschichten, die finde ich spannend, weißt du? Es war jetzt nicht ihr bester Kampf und das war jetzt nicht unbedingt das bunte Potpourri des Striking, ganz im Gegenteil. sie war stets bemüht, würde ich jetzt mal sagen, in dem Kampf.
Ja, das kann ich gelten lassen, auf jeden Fall.
Aber ich finde die Geschichte finde ich irgendwie spannend. Und auch sie und Santos irgendwie, das ist ein cooles Pärchen irgendwie. Ich wünsche den beiden alles Gute.
Ja, finde ich gut.
Will immer, dass die Leute glücklich sind.
Ja, das möchte ich auch. Also auf jeden Fall, da kann man nichts sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja gut, jetzt haben wir ein bisschen Amors Pfeile verschossen hier. Wir machen nochmal eine kurze Pause und dann reden wir über den Rest dieses Kärtchen. Da haben wir nämlich wieder Grappling. Das ist wieder das Thema. Derek Minner hat da richtig gut abgerissen in meinen Augen. Also dranbleiben hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de und dann könnt ihr auch Mandy Böhm noch ein bisschen zuhören. Ne?
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Weiter geht's bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de. Das Thema Grappling, das hat uns fest im Griff, Mandy. Derrick Minner, alter Schwede, das war richtig, richtig gut.
Aber sein Gegner war auch Wahnsinn. Also er hat richtig, richtig gut verteidigt, ganz ehrlich.
Das war allgemein also, richtig guter Kampf.
Also mir hat auch, ich bin ja voll der Armbar-Fetischist, so, und der Typ hatte einfach Power in seinen Hüften und der kam so schön und geschmeidig schnell mit seinen Armbar-Attacks da an. Das hat mir echt gut gefallen. Also es war ein Kampf wieder mal für den Casual-Fan vielleicht nicht so geil, aber ich konnte das genießen. Ja, war ein tolles Ding.
War richtig gut. Der hat mir auch Spaß gemacht. Charles Rose, da heißt der Gegner übrigens, der das Paradebeispiel ist für mich, wie man einen Kampf verlieren kann und sich nicht schämen muss. Weil er hat permanent attackiert, hat immer versucht, was zu machen und hat offensiv gekämpft in defensiven Positionen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, was ich sage.
Absolut, das macht richtig Sinn. Und das hat er getan. Also ich meine, der Miller war schon eine andere Hausnummer, was das Grappling angeht. Und das hat man auch gesehen. Er war sehr dominant, auch in der Top-Position. Hat wirklich von allen Winkeln da auch das versucht zu beenden. Also wirklich, wirklich gutes Grappling. Aber der gute Herr in der schwarzen Hose, der
Charles Rosa.
Ja, also der hat da wirklich, das waren 15 Minuten ein Tempo auch. Kann man immer sich vielleicht nicht so gut vorstellen, wenn man nicht weiß, wie kräftezehrend das ist da am Boden. Aber das war auch eine Pace, wo ich sage, Alter, das muss man erstmal machen, 15 Minuten lang.
Ja, wirklich permanent, ohne Pause, immer aktiv, immer eine offensive Guard, immer Triangles hochgeschmissen und Armbar-Ansätze. Ja. Also das war schön anzuschauen. Ich meine, so kann man auch mal einen Kampf verlieren, ist halt der andere einfach besser. Profibilanz reiche ich noch nach. 26 Siege bei Derrick Minner, 22 davon durch Aufgabe. Da hat sich jemand auf Grappling spezialisiert, würde ich mal sagen. Auch seine Submission-Escapes. Ich meine, wir haben es ja gerade gesagt, Charles Rosa die ganze Zeit attackiert, Triangles hochgeschmissen, Armbars hochgeschmissen. Da irgendwie so locker auch durchzurutschen, das sieht
ich
so...
Ich meine, aber wie oft hatte der den Side-Choke-Ansatz, ne?
Wahnsinn!
Oder wieder... Oh. Da muss man auch erstmal überleben.
Das ist Wahnsinn. Also der ist in einem Arm-Triangle oder Head im Arm-Choke oder wie man es auch nennen will, ne? Kämpft raus. 5 Sekunden später ist er in einer offensiven Position. Das ist schon auch eine besondere Qualität. Also Charles Rosa, ich will den wiedersehen, den Mann. Auf jeden Fall.
Ja, ich auch. Arme, Beine, Füße attackiert. Alles konnten wir da sehen. Grappling war auf jeden Fall ein Feuerwerk.
Ja, der sucht ja auch noch nach ein bisschen Konstanz in der UFC. Also das ist immer so Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage. Das ist so ein bisschen der rote Faden in seiner Karriere. Aber man hat wieder mal gesehen, der Mann hat Herz, der ist tough, der ist auch gut. Der braucht einfach mal so ein paar Siege in Folge, um das nächste Level zu erreichen. Und auch er, da fällt mir gerade ein, hat auch so eine bewegende Geschichte. Ne? Der hatte so eine Nackenverletzung vor ein paar Jahren. Und einige Ärzte sprachen da sogar vom Karriereende. Aber der Rosa, der wollte das nicht hören, kämpfte sich zurück und ist immer noch in der UFC. Und das ist eine besondere Einstellung, ein besonderer Kampfgeist und das
auf jeden Fall
respektiere ich besonders, auf jeden Fall.
Ja, das muss man honorieren und das ist auch immer so der Appell an die Leute da draußen, die zuhören. Egal welcher Arzt euch irgendwas sagt, was ihr sagt, ihr könnt, dann macht. Ne, also Rückenschmerzen, am besten hilft dagegen, Sport zu treiben.
Dr. Mandy Böhm hat es gesagt und ich will dir nicht widersprechen.
Ja, besser so. Wir sehen uns ja bald.
So sieht's aus. Oh, muss ich aufpassen. Wir sehen uns bald. In 2 Wochen ist es soweit. Thema Grappling. Irgendwie so der rote Faden heute. Alexei Oleinik ist ja auch ein Paradegrappler. 75 Profikämpfe und ich weiß nicht, ich glaube 46 davon durch Aufgabe entschieden. Kann man mal machen, ne?
Ja, das ist meine Ansage, würde ich sagen.
trotzdem, ich glaube, auch wenn ich jetzt ein bisschen nach einem Partypooper klinge, in den Top 10 der UFC war es das für ihn. Ich glaube,
da hat er nichts zu suchen und ich persönlich finde, der Mann hat so viel geleistet und er darf sich auch auf jeden Fall leisten, seine Karriere langsam zu beenden. Der ist 43 Jahre alt und ja, die Luft wird eng da.
Ja, das Heavyweight war ja ein paar Jahre lang so das dicke, rothaarige Stiefkind in den Divisionen. Trotzdem ist es momentan richtig, richtig spannend und das sagt ja einiges aus, wenn Leute wie Overeem, wie Oleinik schön langsam so ein bisschen nach draußen begleitet werden. Also die Jungen sagen so, wir sind die jungen Wilden, ihr könnt jetzt schön langsam gehen, ihr dürft schon mal ein paar Mal kämpfen, aber so in den Top Ten dürft ihr euch schön langsam verabschieden. Ist eine spannende Entwicklung.
Ja, also ich bin total beeindruckt davon, was sich da gerade tut in dieser Gewichtsklasse. Du siehst auch, wir gehen immer mehr, vorher Heavyweight waren wirklich dicke Jungs, aber die werden immer athletischer und beweglicher, die Typen, wo ich sage, das sieht nicht mehr nach Heavyweight aus, wenn du die Jungs kämpfen siehst. Nicht zweite Runde, beide tot. Nee, also ja, da tut sich einfach was und da sieht man einfach, dass der Sport einfach auch noch mega Potenzial nach oben hat und sich stetig weiterentwickelt.
Auf jeden Fall, das unterstreiche ich. Unterschreibe ich auch diese Aussage richtig gut, das Heavyweight momentan gut anzusehen. Und ja, zu Oleinik noch ein paar Worte. Man weiß ja nie mit 43, ob man solche Leute wieder sieht. Deswegen hier noch ein paar Worte zu ihm. Also Profi seit 1997, das ist mir hängen geblieben. Also ein Vierteljahrhundert steht er in den Käfigen dieser Welt und das ist schon aller Ehren wert. Also 46 Siege durch Aufgabe. Ich meine, andere kämpfen gar nicht 46 Kämpfe in ihrem Leben. Ne? Der gewinnt 46 Kämpfe durch Aufgabe, hat irgendwie 75 Mal als Profi gekämpft. Das ist schon sehr, sehr einzigartig. Das ist schon sehr, sehr einzigartig. Also alle Ehren wert.
Habe ich auch noch nie gehört.
Nee, verrückt. Total verrückt. Ich glaube, irgendwie, es gibt in der UFC-Geschichte gibt's drei Kämpfe, die durch Ezekiel Choke entschieden wurden. Er hat zwei davon in seinen Gürtel geschnitzt. Also das ist schon stark, muss man sagen. Er hat
auf jeden Fall Hut ab.
Gegen Chris Dawkins gekämpft, der mich fasziniert, muss ich sagen. Also der sieht nicht athletisch aus, ist auch kein großer Schwergewichtskämpfer. Ich würde fast sagen, mit ein bisschen Ernährungsberatung könnte der vielleicht sogar im Halbschwergewicht antreten. Aber der hat super Speed, tolle Beinarbeit, schnelle Hände, fasziniert mich erneut. Also das ist jetzt der dritte Kampf in der UFC und das ist der dritte K.O. in der ersten Runde.
Auch Teammate von Darren Till, kann das sein?
Dawkins kämpft oder trainiert mit Will Martinez, das weiß ich. Also der kommt ja aus Philadelphia. Kann sein, dass die ab und zu mal miteinander im Camp sind? Kann ich jetzt nicht hundertprozentig...
Ich dachte, sowas aufgeschnappt zu haben von den Kommentatoren.
Kann sehr gut sein, ja. Also ich weiß, dass ein Philly trainiert, der ist ja Polizist. Wieder eine schöne Geschichte. Chris Dawkins fährt im Streifenwagen durch die Gegend. Ist ja auch witzig, finde ich. Ist so ein bisschen sympathisch in meinen Augen. Also der ist Polizist, Vater war schon Polizist, wollte unbedingt, dass er Polizist wird, aber er sagt nein. Also nebenberuflich möchte ich auch noch Leute verhauen. Und das klappt ganz gut. Jetzt, ne? Dritter Sieg in der UFC, auch wieder in der ersten Runde Knockout und das ist jetzt ein großer Name. Also jetzt hat er einen Top-10-Kämpfer geschlagen. Auf schön langsam. Fall. Muss da eine Nummer neben dem Namen Chris Dawkins stehen im Ranking, finde ich jetzt mal. Das hätte er sich verdient.
Na, ich denke, das ist der nächste Schritt oder der nächst logische Schritt auf jeden Fall.
Also sein Bruder Kyle hat es ja vorgemacht, wie es geht. Na, der ist ja in der Mittelgewichtsdivision der UFC aktiv. Und Chris Dawkins, übrigens interessanter Fun Fact, ist auch Black Belt in Brazilian Jiu-Jitsu. Hat man halt noch nie gesehen, weil er die Leute immer in ein paar Sekunden wegputzt, aber wer weiß, vielleicht muss er das auch noch irgendwann beweisen.
Ja, hoffen wir doch mal, dann wollen wir auch mal seine BJJ-Skills sehen.
So sieht's aus, so sieht's aus.
Ich freue mich immer, wenn wir die Kämpfer sehen und alles von denen auch mal irgendwann geboten bekommen.
Sehr, sehr schöne Überleitung. Also schieße ich jetzt gleich mal ins leere Tor. Was wir noch nicht gesehen haben, ist, dass Phil Hawes ringen kann. Das ist ja auch einer, der in seinem letzten Kampf in 18 Sekunden diesen Jacob Malkunder weggeputzt hat mit einer unfassbaren Wumme. Und da dachten alle, oh, das ist wieder so einer, der Erstrunden-KOs in Serie hinlegt. Pustekuchen. In dem Kampf hier, da hat er wirklich mal schön durchgerungen und zwar, das war anstrengend, hat man ihm angemerkt, aber er hat eine Majority Decision erzielt gegen Nassourdine Imavov Und ich fand, das war verdient. Das war jetzt nicht schön anzuschauen unbedingt, aber man hat gesehen.
Findest du, ich fand den Kampf eigentlich ganz cool. So, das ist, was mich beeindruckt hat, was er für eine wunderschöne Kontrolle über seinen Gegner hatte. Okay, in der letzten Runde, du konntest sehen, dass er abgebaut hat von Runde zu Runde. Aber mir hat das so schön kontrolliert an der Cage-Wand, das fand ich schon mega gut.
Das gebe ich dir. Vollkommen richtig. Hat sehr gut die Cagework da gearbeitet. 3 Runden lang hat er auch nicht viel anbrennen lassen. Was mich nur gewundert hat, ist, dass er so deutlich die Nachteile hatte, wenn es dann mal in den Schlagabtausch ging. Also ich hätte ja drauf getippt, dass Nassourdine Imavov nichts abhaben will von dem Kuchen, weil Horst halt so wie ein Pferd schlägt. Aber man hat gesehen, wenn es wirklich mal in den Infight, in die Pocket ging, dann hat Imavov den ein paar Mal richtig schön angeklingelt.
Ja, also ich fand, Imavov war einfach super entspannt und hat da einfach ein tolles Timing auch gezeigt für seine Strikes und Kicks. Während der andere gute Mann einfach auch manchmal ein bisschen wild schwingt. Und ja, blind, möchte ich mal sagen.
Und da hat man tatsächlich, das meine ich, war nicht so schön anzusehen, da hat man gesehen, dass das einfach ein Klassenunterschied ist bei den beiden. Also Imavov wesentlich mehr polished im Striking und Horst hat die Power, weiß aber nicht so, wie man sie einsetzt, weil wenn so ein erfahrener Mann wie Imavov sieht, dass du 3-4 Mal wild schwingst, dann findet der Löcher, dann geht der halt 20 Zentimeter zurück und dann zerlegt er dich ein bisschen. Und das fand ich halt nicht so schön anzusehen. Und man hat gemerkt bei Horst, also einmal war es richtig böse angeklingelt, dann hat er den Instinkt eingeschaltet, als Division One Wrestler ist wieder rangegangen und hat er das schön runtergespult. Das war super zu machen. Also wie er sich die Underhooks holt und wie er die Cage Control auch hat. Aber man hat gemerkt, da muss er noch arbeiten. Also da muss
aber
er wirklich noch feilen.
Aber das ist, wo ich sage, das Physis ist ganz oft so entscheidend in Kämpfen. Wäre er nicht physisch so ein starker Typ mit so viel Power, hätte er keine Chance gehabt, diesen Kampf für sich zu entscheiden.
Ja.
Ne, er hatte definitiv nicht das bessere Striking, aber dadurch, dass er auch physisch so stark war, also
der Typ sieht
hat
aus.
Mir gut gefallen. Und ich glaube einfach, wenn der Typ da irgendwie sein Auge ein bisschen verbessert oder vielleicht mal ins klassische Boxtraining rüberspringt, dann kann er da auch noch einiges reißen.
Kein Zweifel. Und er sieht aus wie aus Stein gemeißelt. Also Phil Horst,
ja, voll.
Bodied up. Also First Team All Body in der UFC. Auf jeden Fall mal Phil Horst dabei. Ja, das können
wir. Ja, aber Muskulatur frisst halt auch unheimlich viel Energie.
So sieht's aus.
Das darf man halt nicht vergessen, wenn man die Jungs dann kämpfen sieht. Dann fragt man sich so, warum wird er denn so müde? Der ist doch Profisportler, so, aber Alter, der ist so durchtrainiert und muskulös und ja, Muskeln brauchen Sauerstoff. So ist das nun mal.
Das ist einfach so und das wird sich auch nicht so schnell ändern lassen.
Ja.
Einen Kampf sind wir noch schuldig. Der junge Tom Aspinall, der kommt aus Liverpool,
ja.
27 Jahre jung, Riesenkerl, 1,96, 111
geiler
Kilo.
Typ.
Guter Typ, ja, hat auch Bisping gleich mal zum Bier herausgefordert, hat er gesagt, ne, kämpfen kannst du ja nicht mehr, dann gehen wir wenigstens ein Bierchen zischen.
Absolut geiler Typ.
Geiler Typ, ja, finde auch, hat Spaß gemacht.
Das war auch so dieses klassische, die höhere Position gewinnt.
Ne? Ja.
Also bei diesem Finish mit dem Rear Naked Choke, das ist so richtig klassisch. Wenn du mit dem Takedown runter an die, runtergehst, dann higher man wins. Das ist immer, was unser Coach uns täglich in den Kopf prügelt. Da hast du einfach, und Orlovsky war so überrascht davon, hat er auch gar nicht mit gerechnet.
Ja, das will was heißen. Ich meine, das ist Andrei Orlovsky. Also wir sprechen jetzt nicht.
Aber
hier
hat man auch in seinem Gesicht gesehen. Ne?
Oh ja.
Der Kampf fand ich ja phänomenal. Also sein Gesichtsausdruck und dann so, was ist hier gerade passiert?
Ist es schon vorbei?
Ja.
Ja, es ist halt ein Veteran. Ich meine, der ist 42, der war schon UFC-Champion. Der Mann hat über 50 Profikämpfe auf dem Konto. Und ich glaube, in dem Moment, der wollte aufstehen, aber das ging so schnell. Das ging so schnell.
Klar.
Es war jetzt kein klassischer Backtake irgendwie mit 2 Hooks und
nee,
aber das ging sau schnell.
Hat er einfach nicht gerechnet. Ja, das war toll. Das hätte halt nicht geklappt, so wenn er mit seinem Kopf weiter unten gewesen wäre.
Genau.
Es war einfach ein richtig, richtig toller Überraschungseffekt. Hat mir gefallen.
Mal eben
aber
schön,
ich mag beide Kämpfer.
Ja, total. Wer Arlovski nicht mag, hat den Sport nie geliebt. Aber schon mal den Suppenschlauch hier abgeschnürt, dem Pitbull, und dann verliert er. Aber den werden wir auch wiedersehen in der UFC, bin ich mir ganz sicher. Also der kämpft, bis er 100 ist, wenn er ab und zu wieder Kämpfe gewinnt. Und bei ihm ist es ja, ja auch so, ich glaube, von den letzten vier irgendwie drei gewonnen. Das ist ja nicht so, dass der chancenlos wäre. Ich meine, der ist jetzt nicht vielleicht mehr für die Top 10 so mit einzurechnen, aber der wird mit Sicherheit noch immer Kämpfe gewinnen, auch mit 43, 44 noch, solange die UFC ihn nicht cuttet und solange er will. Ich meine, ich sehe es ja immer ein bisschen kritisch, weil es sind ja so alle so meine Jugendhelden ein bisschen, also Overeem, Arlovski und so weiter und so fort. Ich sage ja, wenn es nach mir ginge, Jungs, hört auf, ihr müsst mir nichts mehr beweisen, aber das ist so tief in denen drin. Also 34 Mal allein in der UFC gekämpft, das musst du dir mal vorstellen. Andre Arlovski 34 Mal in der UFC gekämpft. So viele Profikämpfe haben andere in dem Leben nicht. Die kämpft der in der UFC.
Ich kenne ihn auch, seitdem ich in meinen MMA-Bibi-Schuhen stecke. Das ist der Name, der immer Programm war. Immer. Seitdem ich die UFC kenne. Seitdem ich den Sport kenne.
Echt extrem. Also vor über 20 Jahren habe ich den in der UFC zum ersten Mal gesehen. Und dann hat er ja diese schwarze Phase in seiner Karriere, wo er sehr viele Kämpfe verloren hat, auch bei Strikeforce damals. Und dann arbeitet der sich zurück, kämpft ja auch anders als früher. Also der Arlovski, wie der jetzt kämpft, wenn Leute den Arlovski von früher nicht kennen, dann glauben die, wir lügen die hier an im Podcast. Aber Arlovski hat ja früher ganz anders gekämpft, also völlig anders. Und jetzt ist er mehr so abwartend und blitzt dann wieder rein und boxt sehr technisch und geht irgendwie kalkuliertes Risiko ein, so würde ich es mal sagen. Ja, faszinierend, ne? Diese Entwicklung auch von so einem Kämpfer.
Alter Wolf.
Der alte Wolf, aber er hat da nochmal ein bisschen aufgeheult, dann wurde ihm der Hals zugedrückt und dann hat er abklopfen müssen. So sieht's aus in diesem Kampf. Ja, das war diese Fight Night, Blades gegen Lewis. Trotzdem bleibt ihr mir bitte noch ein bisschen dran, denn ich habe noch ein paar Themen, Mandy, die ich mit dir abklopfen möchte, und dann darfst du in dein Bettchen gehen und morgen wieder schön brav trainieren. Und ja, in diesem Sinne, gleich gibt's den Schlussspurt hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Entstanden. Fast nichts davon stimmt.
Tatort Sport. Wenn Sporthelden zu Tätern oder Opfern werden, ermittelt Malte Asmus auf meinsportpodcast.de. Folge dem True Crime Podcast, denn manchmal ist Sport tatsächlich Mord. Nicht nur für Sportfans.
Gleiches Ende Gelände hier bei Hackmanns MMA Show auf meinsportpodcast.de, aber mal ein paar Themen habe ich noch, und zwar habe ich gesehen, John Jones hat ein Video gepostet, und in diesem Video, da führt er Rack Deadlifts mit 605 Pfund aus, und ja, amerikanische Pfund natürlich, das sind so ungefähr 270, 275 Kilo. Aber es sind Rack Deadlift, also vom Thema Krafttraining habe ich ja etwas Ahnung, und ich finde es jetzt nicht so beeindruckend wie die meisten Menschen in der Kommentarspalte. Ich zweifle auch den Sinn von Rack Deadlifts für den Kampfsport etwas an, aber hey, kein Hate, mir geht es hier um was ganz anderes. Mandy, ich habe das Gefühl, dass er sein Heavyweight-Debüt sehr, sehr ernst nimmt, und das gefällt mir. Wie denkst du drüber?
Ja, ich hoffe, dass John Jones einfach mal irgendetwas in seinem Leben ernst nimmt. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn wir einen John Jones in Topform sehen würden. Also nur dann gefällt er mir. Ich möchte einen komplett gut vorbereiteten und fokussierten, austrainierten John Jones gerne sehen.
Was meinst du, gegen wen tritt er an?
Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Was denkst du?
Also Gleichtitelkampf gegen Stipe, ich weiß ja nicht. Francis wäre geil. Ich weiß nicht, nach dem letzten Kampf vielleicht Derek Lewis. Jetzt kämpfen ja am kommenden Wochenende kämpft Rosenstroik gegen Gunn. Garn ist für mich so.
Garn finde ich richtig cooler Typ.
Ja.
Da kann ich dir mal eine Anekdote erzählen. Der und ich haben am gleichen Event in Kanada gekämpft und beide am gleichen Tag den gleichen, also nicht den gleichen, er hat den für die schweren Jungs und ich für die leichten Mädchen gewonnen. Also wir beide haben aus Kanada den Titel mitgenommen und er ist danach straight in die UFC und ich zu Bellator.
Nice, nice. Also ich traue ihm auch einiges zu. Der hatte ja ein bisschen Pech mit Einreiseproblemen und hau mich tot. Und jetzt hat er ein paar Mal gut ausgesehen. Ich traue ihm wirklich einiges zu. Also wenn er Rosenzeug schlägt, ich glaube, dann wäre das ein mega Karrieresprung. Also bist du fast schon
Top 5. Ich wünsche es ihm. Ich wünsche es ihm wirklich von Herzen, weil er einfach ein hart arbeitender und bodenständiger Typ ist.
Ja. Wie gesagt, Stipe vorne, Francis haben wir noch, Blades hat jetzt verloren, der rutscht ein bisschen nach hinten. Luis stand auf 4, der ist auch ein bisschen, ja, das ist interessant. Heavyweight ist wirklich interessant. Also da ergeben sich sehr,
ich könnte mir aber auch Jones gegen Gain vorstellen, das wäre auch ein geiler Kampf, würde ich stilistisch gerne sehen.
Ja, stilistisch wäre es mega, Also egal,
darauf hätte ich richtig Bock.
Egal, wer es halt wird, so ich denke halt so in den vorderen Reihen, sogar so ein Derrick Lewis wär der krasse Außenseiter bei den Buchmachern mit Sicherheit gegen John Jones, aber wenn John Jones so kämpft wie gegen Thiago Santos oder gegen Dominic Reyes, wo er so viel getroffen wird, Junge, das darfst du gegen den nicht erlauben. Der ist halt nochmal 60 Pfund schwerer als die anderen. Ne? Also da sind so einen Uppercut zu rennen, da haben wir ja gesehen, was da rauskommt. Das ist keine gute Idee.
Vor allem, ich frage mich dann auch immer so, wenn die Leute in eine Gewichtsklasse höher gehen, Mann, dann bist du schwerer so, und damit ändert sich einfach auch ganz viel so von deinem Rhythmus, von deiner Beweglichkeit, von deinem Flow. Ich merke das ja selber, wenn ich in der Offseason bin, ich komme mir vor wie ein Elefant. Mandy, mach doch mal schneller, ja, geht nicht. Warte mal, ich muss doch mal 10 Kilo abnehmen.
Ja. Und hier sind es ja wirklich 60 Pfund, also vom Halbschwergewicht in Schwergewicht. Das ist der krasseste Wechsel, den du machen kannst eigentlich in dem Sport. Also ich bin auch sehr gespannt. Also sehr, sehr viele Unwägbarkeiten, aber es ist auf jeden Fall mal eine krasse Herausforderung, weil John Jones ist auch nur ein Mensch und wenn halt so eine Abrissbirne einschlägt wie von Derrick Lewis, dann gehen dir halt die Lichter aus. Ist halt einfach so.
Ja, aber sowas von aus.
Also Lichter noch an, aber keiner mehr zu Hause. Genau. Wir wechseln ein paar Gewichtsklassen nach unten. Das ist auch interessant. Leon Edwards hat jetzt endlich einen Gegner. Belal Muhammad tritt gegen ihn an. Und ich bin neugierig, ob Edwards Ringrost angesetzt hat. Also der hat jetzt seit dem 20. Juli 2019 nicht mehr gekämpft. Gut, da ist auch noch eine Rechnung mit Masvidal offen. Gegen Usman hat er 2015 mal verloren, aber das ist lange her. Da wären noch Covington. Das ist
ja eine Ewigkeit her.
Ja, in dem Sport vor allem. Ne? Covington, Burns, ja. Woodley, Thompson, da gibt es so viele potenzielle Gegner. Aber ich finde, Mandy, an Belal Muhammad musst du auch erstmal vorbei. Was glaubst du, wie geht's weiter mit Leon Edwards?
Oh, ich denke, da hat er auf jeden Fall einen schwierigen Gegner vor sich als der ursprünglich geplant war. Und ich glaube, dass das irgendwie für ihn auch ein bisschen unglücklich ist. Das wäre halt ein Match gewesen. Das ursprüngliche Matchup wäre einfach eins gewesen, was medial totale Wellen geschlagen hätte, das, was jeder hätte sehen wollen. Ich habe übrigens von Anfang an gesagt, dass dieser Kampf nicht stattfinden wird. Und ich bin gespannt. Also da, an den Mann muss man erstmal vorbeikommen. Und dann ich bin jetzt keiner, der an Ringrost glaubt, aber 2019 ist auch schon eine Ansage.
Schon lange, das ist fast zwei Jahre
jetzt. Das ist wirklich eine ganze Weile. Nicht im Oktagon stehen, nicht diese Nervosität fühlen, das nicht spüren, schwierig. Also wenn ich mal überlege, wenn ich jetzt nicht bald einen Kampf kriege, habe ich Bock irgendwie ein bisschen zu Kickboxen oder zu Boxen, einfach nur damit ich im Flow bleibe. Und ich meine, ich habe auch schon ein Jahr lang mal nicht gekämpft. Ich war aber immer im Training. Aber es ist halt blöd. Es wäre schon gut, wenn man so 2-3 Mal im Jahr kämpfen könnte.
Aber ich lese jetzt gerade ein bisschen zwischen den Zeilen. Ich höre ja genau und gerne zu, wenn du was sagst. Und du glaubst, glaube ich, deinen Worten entnehmen zu können, dass der Hype um Khamzat Chimaev nicht ganz so gerechtfertigt ist.
Nein, glaube ich, also ich sage immer so, er ist ein Sportler, er hat das gemacht, was die anderen nicht machen, er ist zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen und hat auch das Richtige gesagt. Ich mag ihn, ich finde ihn witzig, aber er muss sich halt auch erstmal beweisen. Mann, wen hat er denn geschlagen?
Ja,
Nee, also
weiß nicht
John
die Creme de
Phillips,
la
ich
Creme.
mag den, der ist ein richtig netter Typ, so, aber dann haben die irgendeinen aus, keine Ahnung, aus der Kneipe gezerrt und den vor die Fäuste gesetzt.
Ich muss noch
So, und
zahlen. Nee,
Leon
du musst
Edwards ist
mitkommen.
da einfach eine ganz andere Hausnummer.
Ja, wir werden sehen. Also wäre auf jeden Fall eine Standortbestimmung gewesen, weil Leon Edwards ist halt wirklich saukomplett als Kämpfer und wirklich technisch sehr, sehr stark.
Ja, finde ich auch. Also das ist einfach eine ganz, ganz andere Hausnummer und ich weiß auch gar nicht, ob das für den Herrn Chimaev jetzt schon notwendig ist, so einen Kampf zu machen.
Wer
Natürlich
weiß.
bringt Geld, aber der kann deinen Hype-Train auch komplett beenden.
Er hat halt wirklich so einen Charakter entwickelt, ne? Irgendwie dreimal hintereinander gekämpft und dann auch wie er redet, der ist smash everybody und so, das ist halt irgendwie Kante irgendwie, das finde ich auch witzig.
Ich auch. Also ich finde auch, es ist ja überhaupt auch gar nicht so richtig ernst gemeint von ihm, glaube ich. Er nimmt das auch selber, glaube ich, nicht so ernst. Er ist
Nee.
ein witziger Typ, auch wenn du dir sein Social Media anguckst und was er so macht. Der ist einfach lustig. Und ich würde mir einfach wünschen, dass so dieser Zauber um ihn noch ein bisschen bestehen bleibt.
Ja, wer weiß, die Magie ein bisschen konservieren. Jetzt muss er sich erstmal von diesem Coronavirus erholen. Da hört man ja nichts Gutes, ne? Muss das Training abbrechen, kippt um und so weiter. Also ich bin ja schon mal froh, dass du deine Corona-Erkrankung einigermaßen unbeschadet überstanden hast, aber es ist nicht jeder so glücklich. Also da hört man wirklich sehr, sehr bedenkliche Sachen zu Hamzat Chimaev, der momentan gar nicht trainieren kann. Einfach heftig, ne?
Ja, be besser du. Ja, ich sag mal so, voll viele Sportler können vielleicht nicht so gut auf ihren Körper hören. Also mir hat das auch super, super schwer gefallen. Oder mir ist das super schwer gefallen, aber ich habe meinen Po einfach nicht aus dem Bett bewegt. Auch wenn ich dachte, oh ja, jetzt könnte es mal und ich schon fast festgewachsen bin an meinem Bett und ich glaube mir, ich bin Sportlerin durch und durch. Ich habe einen Bewegungsdrang wie ein ADHS-Kind, aber ich weiß ganz genau, wenn du jetzt einen Fehler machst, dann schmeißt dich das direkt wieder so heftig zurück, dass du wieder mindestens 2 Wochen gar nichts machen kannst. Und da bin ich sehr vorsichtig. Meine Mutter kommt auch aus dem medizinischen Bereich und hat mich auch gewarnt, Kind. Fangen nicht zu früh an. Und ich habe dann wirklich auch nicht zu früh angefangen. Und dann habe ich auch wirklich einen Slow-Motion-Start hingelegt. Ganz langsam, ganz lockere Einheiten, ein bisschen joggen, 30 Minuten in der Grünzone. Also da war ich schon vorsichtig, wo dann die Leute hinter mir schon wieder mit der Peitsche standen und sagen, jetzt mach mal. Und ich sage so, ey, nein, ich brauche jetzt kein Gas geben, ich habe nichts anstehen. Und ich muss erst mal gucken, dass mein Körper gesund wird.
Ja, besser ist das. Bin ja auch froh, dass du da so vernünftig bist. Das sind eben die Frauen. Ich sag's euch immer wieder, Leute, das überlegene Geschlecht. Nur wenn man weiß, dass die Frauen klüger sind, hat man überhaupt eine Chance. Ne? Also.
Ja, da pflichte ich dir total bei.
Und ich wohne ja mit drei Frauen zusammen, ne? Zwei Töchter und
Ja.
eine Frau. Ich muss es wissen, glaubt mir, ich sitze an der
Ja.
Quelle. Otman Asaitar bekommt eine zweite Chance von der UFC. Ich habe lange überlegt, ob ich das Thema überhaupt ansprechen will. Es ist ein sehr schwieriges Thema. Hast du überhaupt eine Meinung dazu?
Es ist ja nichts passiert. Ich glaube, es war auch eine relativ voreilige Entscheidung mit diesem Rauswurf. War vielleicht zu dem Zeitpunkt einfach auch medial nötig, um ein Statement zu setzen. Wenn dann, ja, nichts wird so heiß gegessen, wird gekocht wird, sage ich mal. Es ist nichts passiert. Es war eine total schwachsinnige und dumme Aktion, was ich ja, Ottmann da und den Rest der Sippschaft irgendwie ein bisschen anrechne, ist, dass sie die Klappe auch nicht aufgerissen haben danach. Weil ich kenne die Jungs und scheinbar haben die auch eine Entwicklung durchgemacht, also kein Hate zu denen oder sowas, aber sich dann da auch so professionell zu verhalten, nachdem man einen Fehler gemacht hat, fand ich eigentlich ganz gut. Ich bin halt eine Frau, ne? Ich bin ja auch eine soziale Frau und ich arbeite dann auch im sozialen Bereich ganz gerne, wo ich dann sage, cool, andere würden das vielleicht nicht honorieren, aber ich finde es gut, dass man da eine Entwicklung einfach in der Persönlichkeit sieht. Und ja, lass den Jungen kämpfen. Wir wollen den Bulldozer sehen. Ich habe
Mama
Bock
Mandy.
auf seine Hände.
Ja, du, ich wünsche auch niemandem was Schlechtes und dass das ein guter Kämpfer ist, da müssen wir nicht sprechen, dass die Aktion
Ja, ich
jetzt.
glaube, der hat halt auch bitterböse bereut. Ich glaube schon, dass die das auch echt bitter bereut haben.
Ja, ist auch besser so. Ist auch besser so. Die
Ja,
Aktion,
also. absolutes No-Go, geht überhaupt nicht. Hat einen totalen Bullshit gebaut und hat am Ende auch die gerechte Strafe bekommen. Also, dass er auf der Karte nicht gekämpft hat, finde ich absolut berechtigt. Aber dann denke ich mir auch wieder so, ey, komm, ihr könnt nicht das ganze Leben von dem Jungen zerstören.
Aber auf der anderen Seite muss man tatsächlich diese Medaille mal in diese Richtung drehen und man muss auch mal sagen, wie wirkt das nach außen hin, wenn Dana White sagt, der kämpft nie wieder für uns und 3 Wochen später kämpft er wieder für uns. Also da würde ich mir vielleicht auch mal als UFC so überlegen, muss man da gleich so schnell schießen? Ich will das einfach nur mal so in den Raum stellen.
Ne? Wer weiß, ne? Wir wissen ja wieder nicht, was da irgendwie hintersteht, warum Dana White das dann auch irgendwie so schnell und impulsiv von sich gegeben hat. Wahrscheinlich stand das Event auf der Kippe.
Ja, das wäre auch logisch. Also da könnte ich einen ganzen Tag drüber reden, über die Tragweite von so einer Aktion. Ich meine, das ist ja, da steht ja schon mal auf einem ganz anderen Zettel. Ich sag nur, im Podcast ist es ja auch so, dass ich immer auch wieder Feedback von den Fans einfordere und da wird oft geschrieben, ja, deutsche MMA-Podcasts feiern immer alles ab, was die UFC macht. Und dann sage ich, ja, hört mal auf die nächsten Sekunden hier in diesem Podcast. Das ist für mich mal ganz starke Kritik an der UFC. Das ist keine professionelle Darstellung. Da fällt mir auch noch eine andere Geschichte ein. Dana White hat vor ein paar Tagen erzählt auf einer Pressekonferenz, dass er 1 Million US-Dollar auf einen Boxkampf gesetzt hat und diese Million verloren hat. Also da würde ich mir zum Thema Außendarstellung mal meine Gedanken machen. Also ich finde das nicht nur nicht gut, ich finde das verwerflich.
Mit der Moralkeule können wir da auf jeden Fall kommen, so, dass er so cool ist von Dana White, möchte ich bezweifeln, ob ich das, ich persönlich finde das absolut beschissen. Ich finde es grundsätzlich immer blöd, wenn man auch irgendwie Sachen sagt und das dann nicht so durchzieht. Also Konsequenz finde ich immer schon sehr, sehr wichtig, um auch ein Statement zu setzen. Aber Geld regelt halt alles in dieser Welt.
Ja, ist leider so, ne?
Ja.
Ich will auch, egal ob wir jetzt über Ottmann sprechen oder über Dana White sprechen, jeder Mensch macht Fehler. Gottes Willen, ich mache Fehler, ich habe schon so viel Schwachsinn gemacht in meinem Leben, geht auf keine Kuhhaut, aber wenn man sich da hinstellt und sagt, ich habe jetzt mal 1 Million verzockt, ich bin einfach ein Zocker, das ist halt einfach so, und dann die Sache jetzt, ja, den schmeißen wir raus, jetzt holen wir ihn wieder rein, das wirkt halt, das hat der Geschmäckle, wie der Schwabe so sagt, und wenn man ja immer sagt, deutsche MMA-Podcasts sind immer nur begeistert und finden alles toll, nee, ich finde nicht alles toll, das finde ich richtig schlecht, und
glaub mal, wenn ich das gemacht hätte, würde der Dana White mich mit Sicherheit nicht wieder einstellen.
Ja. Mag so sein, ist wahrscheinlich
gucken,
so.
Du musst mal gucken, was für einen Rücken die Leute haben. Das hört sich so blöd an, aber da, wo Geld fließt, so da können Regeln einfach auch umgeschubst werden.
Es gibt eben Gleiche und Gleichere. Ja. Das sieht man ja im Fußball und überall. Ne?
Also wäre schön, wenn es nicht so wäre, aber das ist einfach fernab der Realität.
So sieht's aus. Habib hat einige Interviews gegeben in letzter Zeit und er hat gesagt, Conor hat seinen Höhepunkt hinter sich. Jetzt habe ich eine Teamgefährtin von Conor McGregor hier in der Leitung. Was denkt die denn über Conor McGregor? Hat er seinen Höhepunkt hinter sich?
Also erstmal möchte ich Habib dem beipflichten, was er gesagt hat. So, also nicht in Bezug auf Conor, aber er sagt, ein Kämpfer hat einmal in seinem Leben seine Prime, so, und die bekommt er nicht zurück. Und wie oft soll ich das noch sagen? Ein total fitter, trainierter, fokussierter Conor, der im Training ist, der schlägt alle. Aber ein Conor, der sich 6 Monate lang auf jemanden vorbereitet, der keine Pause gemacht hat, nie, und genauso fokussiert dabei ist und nicht erstmal irgendwie diverse Dinge ausschwitzen und aus seinem Organismus bekommen muss, so, das geht halt nicht.
Ja.
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass Conor nochmal jemals in diese Form zurückkehrt, in der er mal war. Also ja, Habib hat recht. Was soll's? Sehe ich auch so. Die Prime von Conor McGregor ist vorbei.
Wobei man tatsächlich sagen muss, den Kampf hätte er gut und gerne auch gewinnen können. Also so fair muss man schon sein.
Hätte er, aber das ist, was ich die ganze Zeit gesagt habe. Je länger der Kampf geht, desto geringer sind die Chancen für Conor McGregor.
Ja.
Punkt, Ende, aus. der wird einfach müde. So. Und wenn du müde bist, bist du nicht mehr schnell und nicht mehr gefährlich.
Ja, und dann die Sache mit den Calf-Kicks ist natürlich auch, wenn du dann mal ein Jahr weg bist, um einfach nur zu boxen, entwickeln andere Waffen, wie du so schön sagst, ne, feilen da ein bisschen und ja. Basteln da Bomben in ihrem Trainingskeller. Und so ist es, glaube ich, auch hier gewesen. Also er muss sich wirklich nochmal voll diesem Game MMA widmen. Ich glaube, auch so ein Kampf irgendwie gegen Manny Pacquiao wäre der Sargnagel für Conor McGregor, jetzt irgendwie nochmal so eine Boxvorbereitung zu machen. Ach, ich glaube, das wäre ganz, ganz schlimm.
Glaubst du, dass Conor sich motivieren kann und nochmal, ey, der ist millionenschwer, der Typ. Für was? Der ist einfach nicht mehr hungrig und der liebt das anscheinend nicht mehr. Weil, wenn wir mal uns die Boxer angucken, ne, wenn wir schon bei Boxern sind, es gibt Boxer, die lieben, was sie tun. Hast du das, jetzt vor kurzem war ein Boxvideo von Klitschko.
Ja.
Gestern, vorgestern wieder ein bisschen Sparring macht. Der Typ sieht aus, als ob der morgen wieder in den Ring steigen kann. So trocken, so austrainiert. Weißt du, er liebt das Boxen. Und egal, ob er in seiner Karriere weiter boxt oder seine Karriere beendet hat, wird er nicht aufhören zu boxen deshalb. Und Conor macht halt nichts. Er trainiert nicht mehr. Er hat aufgehört zu trainieren.
Ja, ist irgendwie ein bisschen schade. Also zwei Herzen schlagen da ach in meiner Brust, um jetzt die deutsche Literatur zu zitieren. Ich würde es ihm schon zutrauen. Ich würde es ihm schon zutrauen, dass er nochmal alle überzeugt. Und ich glaube auch, egal wie, dass er immer noch ein gestandener, und ich meine wirklich gestandener Top-10-Kämpfer ist in dieser Gewichtsklasse.
Also ja, 100%.
So talentiert, so crisp und die Hände sind so scharf, dass er auch einen Poirier umnieten kann an einem guten Tag.
Voll, haben wir auch gesehen. Also das war nicht so, oh, gar keine Chance, nein. Der hat eine super Chance und das ist ja, was ich sage. Bring Conor konditionell auf ein anderes Level, dann sieht das halt schon anders aus. Aber das denn war einfach auch perfekt eingestellt. Was soll ich dazu sagen?
Er ist einfach ein Kämpfer.
Die sahen so aus, als hätten die einen Plan. Und den Plan hat er befolgt und durchgeführt. Er hat auch in der ersten Runde überhaupt nicht so aggressiv gestrikt.
Ja,
es ist... Er hat erst in der zweiten Runde damit angefangen.
Hat ihn erstmal abgesetzt. Wir wissen alle, Conor am Boden gegen den Takedown verteidigen ist nicht gut für seine Explosivität. Und dann ja. Die Calf-Kicks noch hinter, das hatte schon Hand und Fuß und Poirier
also
ist...
Also die haben sich da echt was überlegt.
Poirier
die
ist halt auch ein verdammter Krieger.
Strategie gehabt.
Ist halt auch Bitte? Ein Krieger. Ist halt einer, der nicht wegbricht. Ich respektiere den einfach enorm, den Typen. Also als Familienmensch, als Wohltäter sowieso, aber auch wie er kämpft. Die Entwicklung, ja. Da haben wir da wieder dieses Thema, ne? Entwicklung vom ersten McGregor-Kampf zu diesem, das sind zwei verschiedene Kämpfer.
Welten.
Das sind zwei verschiedene Kämpfer. Also,
ja, beim zweiten war er auch einfach bereit.
Wahnsinn.
Mental auch bereit, ne?
Ja.
Beim ersten Mal ist er auch total auf dieses Conor McGregor-Spiel reingefallen und da eingebrochen.
Diese Psychotricks, wie man es auch nennen will, ganz genau, das war dieses Mal
ja.
Überhaupt nicht so. Ja, ich hätte noch so viele Themen, über die ich mit dir sprechen möchte, Mandy, aber jetzt ist schon fast Mitternacht und du musst jetzt mal in dein Bettchen. Du musst ja,
ja
morgen auch
auf
trainieren.
Jeden Fall.
Stefan Struve hat seine Karriere beendet, das wollte ich noch, das muss ich mit dem Olli nächstes Mal machen. Der Olli kennt ihn ja persönlich, vielleicht sprechen wir da mal drüber, aber ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Das war wie immer ein Fest mit dir und du hast natürlich auch wie immer die Gelegenheit, Fans, Sponsoren und zukünftige Sponsoren natürlich auch mit einer Message zu beglücken. Also wenn du noch was auf dem Herzen hast, die Bühne gehört dir, so lange wie du willst.
Like, teilt, kommentiert, unterstützt mich auf meinen Social-Media-Kanälen, mehr will ich gar nicht von euch. Und wenn ich euch auffordere, etwas von Bellator MMA oder Bellator Europe zu kommentieren und die ja, den Algorithmus tappen zu lassen, dann tut das einfach. Lasst uns Germany's auf der Germany, ja, Germany, MMA ist auf der Überholspur und ich kann den Bellator Gürtel schon riechen, also lasst uns mal als Community ein bisschen zusammenarbeiten und gemeinsam auf die Ziellinie zusprinten.
Das gefällt
mir. Und lass uns mal so ein Ding nach Hause holen. Wir brauchen auch einen krassen Gürtel in Deutschland, also.
Ja, wahrscheinlich ist das ein Marathon und kein Sprint, ne? Es ist ein langer, beschwerlicher Weg, aber wir schaffen es
ja.
Irgendwann. Irgendwann holen wir das Ding.
Ja, irgendwann in nicht einer allzu fernen Zukunft. Nicht irgendwann, Mann. Das ist schon eher ein Sprint als. Es war mal ein Marathon, aber jetzt fühlt sich an wie ein Sprint.
Also die letzten 100 Meter, wir riechen schon das Leder und so ein bisschen Goldgeschmack ist auch dabei.
Also das ist doch total verrückt. Das ist so ein. Das ist so unfassbar nah. Ich brauche nur noch meine Hand ausstrecken. Ich muss nur noch ein bisschen durchhalten. Und ich bin mir sicher, ich kriege die Chance, um dieses Ding zu kämpfen. Und ich will das. Und ich will diesen Gürtel.
Also ich sitze auf jeden Fall im Mandy Böhm Hype Train ganz vorne und schaufel die Kohlen rein.
Ich freue mich.
Tschu-tschu, ganz genau. So, genau, das war's mit Ausgabe 77. Das war Mandy Böhm. Ihr bleibt mir bitte sicher, sauber und safe. Den Podcast gibt's jetzt immer jeden Dienstag. Auch jedes Mal wieder länger, jedes Mal mit einem Gast. Und ja, bis zum nächsten Dienstag. So long, Hackman out.
Hackmans MMA Show mit Sebastian Hackl auf meinsportpodcast.de.